개온다.
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 스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info 147.
Grundlage für den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Sendung liefert uns eine Anhörung der Linksfraktion im Bundestag zu den Linksregierungen in Lateinamerika. Wir waren dabei und stellen die Position der Referentinnen vor.
Im Akut in Berlin lief das Theaterstück Antigone, das sich inhaltlich mit dem Femicidio, der systematischen Ermordung von Frauen, in der mexikanischen Stadt Ciudad Juárez befasst.
Abgerundet wird unser Programm von einer weiteren Anekdote des mexikanischen Schriftstellers Paco Ignacio Taibo Doss sowie einem Song von Bajo Fondo Tango Club.
Viel Spaß mit dieser Sendung und bis dann, euer Onda-Info-Team.
Solidarisch-kritische Bilanz ließ die Linksfraktion bei ihrer Bundestagsanhörung vom Hinterhof zur Alternative ziehen, bei der es Ende November um die politischen Entwicklungen und Herausforderungen in Venezuela, Brasilien und Bolivien ging. Während Bolivien seit bald einem Jahr vom Coca-Bauernführer Evo Morales regiert wird, ist Ende Oktober der gemäßigt linke Luis Ignacio Lula da Silva in Brasilien im Amt bestätigt worden. Ihm folgte Anfang Dezember Präsident Hugo Chavez Rias in Venezuela. Evo Morales steht seit etwa einem Jahr an der Regierungsspitze Boliviens. Er ist Indigener, Coca-Bauernführer und entschiedener Gegensprecher der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Vereint also all jenes, was ein lateinamerikanischer Präsident traditionell nicht ist. Kein Wunder, dass er der bolivianischen Oberschicht ein Dorn im Auge ist. Sie ist indigene Diener, aber bestimmt keinen indigenen Regierungschef gewöhnt.
Die Oligarchien haben zwei, drei oder vier Diener in ihren Haushalten und glauben, dass sie durch ihre Konsumhaltung modern sind. Ihre Produktionsformen sind allerdings eher archaisch und feudal, teils der Sklaverei ähnlich. Sie sind es, die heute skandalieren, dass es in der verfassungsgebenden Versammlung und in den öffentlichen Versammlungen indigene Mehrheiten gibt, dass es in den Büros und Botschaften und überall Vertreter der indigenen Bevölkerung gibt.
Dabei ist es eigentlich nur erstrebenswert, dass die indigene Bevölkerungsmehrheit an den demokratischen Instrumenten des Staates teilhat, meint Silvia Natalia Rivera Cusganqui, Soziologieprofessorin und Beraterin der Regierung Morales. Auch wenn dadurch mit politischen Traditionen gebrochen wird, wie sie am Beispiel der Justizministerin verdeutlicht.
Unsere Justizministerin ist früher Hausdienerin gewesen. Sie hat gesagt, dass sie zwar keine Ahnung von Gesetzen hat, aber dafür von Gerechtigkeit. Das trifft dann natürlich auf eine Bürokratie, die alles besser weiß, alles organisiert und sich der herrschenden Klasse andient.
Mit einer verfassungsgebenden Versammlung zur Einbeziehung aller bolivianischen Gesellschaftskreise in die Regierungspolitik will Morales insbesondere die Interessen der Indigenas vertreten sehen. Bisher sei die Versammlung jedoch von Parteienstreit gekennzeichnet, kritisierte die Ethnologin und Bolivien-Expertin Juliana Ströbele-Gregor.
Dabei mussten beide Seiten von ihren Maximalforderungen abweichen. Die Einigung beinhaltete einen sehr komplizierten Wahlmodus für die Wahl der Mitglieder der Nationalversammlung, der faktisch den politischen Parteien Vorschub gewährte. Konsequenzen daraus waren, dass die meisten Basis- und indigenen Organisationen sich einer Partei unterstellen. Auswirkung dessen ist, dass die Parteivorstände und vor allem auch die jetzige Exekutive oftmals auch in Gestalt des Vizepräsidenten Garcia Linera ganz offen ihren Parteigängern die politische Linie und Entscheidungen vorgeben. Von einer unabhängigen Meinungsbildung also kann kaum in der Nationalversammlung die Rede sein. Die verfassungsgebende Versammlung wird von Parteiinteressen und Parteienstreit dominiert. Seit dem 6. August, bis sie zum ersten Mal zusammentrat, beschäftigt sie sich bis bis heute noch mit der Festlegung ihrer Reglements.
Nicht nur die Parteienpolitik oder die alten politischen Strukturen der weißen Oberschicht stellen eine enorme Belastung für die Regierung dar, so die Expertin.
Zugleich gehört zur Kultur des Landes, zur politischen Kultur und auch eben des MAS, Gewerkschaften und auch der Basisorganisationen, dass es da nicht immer sehr demokratisch zugeht, dass es ein Caudillismo, also die Stärke von charismatischen Führungspersonen gibt, was leicht zur autoritären Strukturen reicht. Es ist weit verbreitet und auch in dieser Regierung noch nicht sehr heftig bekämpft, Korruption und Nepotismus.
Trotz aller Schwierigkeiten hat die Regierung Morales eindrucksvoll vorgemacht, wie die Verstaatlichung der Erdölförderung auf dem Verhandlungswege möglich ist. Zuletzt hat sie durch die Verabschiedung einer langfälligen Bodenreform unter geschickter Einbeziehung der Opposition international für Schlagzeilen gesorgt. Messen lassen wird sie sich in den nächsten Jahren aber vor allem an der Umsetzung ihrer Reformgesetze.
Wenn auch die Zustimmung zur Evo Morales seitens der Indigenen natürlich groß ist, gibt es doch eine ganze Menge an Kritik auch noch an der bis jetzt mangelnden Umsetzung von konkreter Politik. Also nicht nur von Gesetzen, sondern Umsetzung der Gesetze. Erwartet wurden vor allen Dingen auch bei den wahren Arbeitsplätzen Investitionen, öffentliche Infrastruktur und Wirtschaftsförderung. Hier ist bisher wenig geschehen, aber es ist auch erst ein knappes Jahr vergangen.
In Brasilien ist Ende Oktober der gemäßigt linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im Amt bestätigt worden. Bei seiner ersten Wahl 2002 waren sehr hohe Erwartungen an ihn gerichtet worden, die er mit seinem neoliberalen Kurs jedoch enttäuschte. Dass Lula dennoch wiedergewählt worden ist, führte der Koordinator für politische Bildung der Landlosenbewegung MST, Adela Pizzetta, nicht zuletzt auf dessen Begünstigungspolitik gegenüber transnationalen Unternehmen und seinen Schulterschluss mit konservativen Kräften zurück.
Tuvo que hacer compromisos con sectores conservadores que llevaran a un gobierno de composición de clase.
Um gewählt zu werden, musste Lula Kompromisse mit konservativen Sektoren eingehen. Dies führte zu einer Regierung, die aus verschiedenen Klassen zusammengesetzt war, mit Ministern der Rechten, der Mitte und der Linken. Die wichtigsten Ministerien blieben in den Händen der Rechten. Es gab strukturelle Veränderungen, die dazu führten, dass der Finanzminister und der Chef der Zentralbank heute mehr wirtschaftspolitischen Einfluss ausüben als der Präsident selbst. Er behielt eine Wirtschaftspolitik bei, die den nationalen Interessen und denen der Arbeiterklasse entgegenlief.
Mantuvo una política económica contraria a los intereses nacionales y de la clase trabajadora.
Anstatt eine Alternative zum Neoliberalismus zu suchen, verschärfte sich die Reichtumskonzentration infolge dieser Wirtschaftspolitik, kritisierte Pizzetta. Um dies zu ändern, sei ein erneuter Druck der sozialen Bewegungen nötig.
Stimular todo tipo de lucha social para proporcionar un reascenso del movimiento de masas.
Wir müssen jede Art von sozialem Kampf stimulieren, um einen Wiederanstieg der Massenbewegung zu erreichen. Es gibt keine Veränderungen und Fortschritte, weder bei dem Kampf für die Agrarreform noch bei der Wirtschaftspolitik, ohne einen Anstieg der Massenkämpfer. Die Kraft für Veränderungen liegt bei den Massen.
Achim Wahl war bis 2004 Leiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brasilien. Für ihn ist fraglich, ob die Regierung in der Lage ist, das sozial-, wirtschaftlich- und politisch konservative Modell Brasiliens zu ändern. Mit der Durchsetzung des Neoliberalismus seit Mitte der 90er Jahre haben sich tiefgreifende Veränderungen in der brasilianischen Gesellschaft vollzogen. Zwar wurden einige Sozialprogramme umgesetzt, die anfangs im Mittelpunkt der Regierungspolitik Lulas standen. Die Ministerien für Stadtentwicklung und soziale Entwicklung wurden ausgebaut, Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Unterstützung von Familien umgesetzt und sogenannte Volksrestaurants eingerichtet. Gleichzeitig setzte die Regierung jedoch einen rigiden Sparkurs an, der im Wesentlichen den Forderungen des IWF nachkam. Das bedeutet, dass die Finanzierung von Gesundheitswesen, Bildungswesen und Infrastruktur stark gekürzt wurde. Eine Agrarreform als zentrale Forderung der Landlosen wurde nicht durchgeführt. Stattdessen wurde Brasilien für das Auslandskapital geöffnet und ein Teil der Auslandsschulden bezahlt.
Das heißt, die Reichen sind reicher geworden und die Armen an diesen Gewinnen der Zukunft.
Laut Wahl ist der sogenannte Agrobusiness der eigentliche Gewinner dieser Entwicklung, während gleichzeitig ein Rückgang der Familienbetriebe zu sehen ist. Und 3% der Landeigentümer verfügen heute noch über 56% des nutzbaren Bodens. Insgesamt, so Achim Wahl, ist zwar der Armutsindex um 8% gesunken, 2,4 Millionen Arbeitsplätze wurden geschaffen und der Mindestlohn erhöht. Gleichzeitig bleiben 70% des Einkommens der brasilianischen Bevölkerung im Besitz der Finanzinstitute, während der Anteil der Löhne und Gehälter abgesunken ist. So ist zu erwarten, dass die sozialen Bewegungen und die politischen Parteien in den nächsten 4 Jahren Druck auf die Regierung Lulas ausüben werden, um so die Kräfteverhältnisse in der Regierung weiter zu beeinflussen. Raul Zelig, Schriftsteller und Dozent am Lateinamerika-Institut der FU Berlin, gibt einen aktuellen Einblick in die Lage der venezolanischen Linksregierung von Hugo Chavez. Dessen Wiederwahl schlug nicht nur in Venezuela, sondern weltweit Wellen. Fortschrittliche Bewegungen auf der ganzen Welt beschäftigen sich näher mit der Frage, inwiefern linke Politik innerhalb von Regierungen umsetzbar ist. Die gegenwärtigen Veränderungen in Venezuela haben laut Zelig soziale Ursachen. Eine niedergeschlagene Armutsrevolte 1989 hat bei Führungspersonen von Armee und Polizei den Wunsch nach Veränderung hervorgerufen, um nicht auf die eigene Bevölkerung schießen zu müssen. Dies hat dann zu dem Phänomen Chavez geführt.
Die Regierung Chavez begreift, im Unterschied zu vielen anderen Regierungen in der Welt, dass man eine Demokratisierung nicht innerhalb der bestehenden Institutionalität durchführen kann. Ich glaube, was wir immer vergessen ist, dass die bürgerliche Demokratie, wie wir sie kennen, natürlich nach wie vor auch eine Herrschaftseinrichtung ist. Das heißt, die Demokratisierung erstmal erstreckt sich nur auf einen Teil der Gesellschaft, ein wesentlicher, vielleicht sogar der wesentlichste Teil der Gesellschaft bleibt völlig ausgespart, nämlich die Ökonomie. Wir wissen ja, wie Unternehmen funktionieren, das entscheidet nicht eben danach nach Stimmen, nach Personen, sondern eben nach Kapitalanteilen. Also man könnte am Wochenende des Kongresses zur Solidarökonomie hat jemand gesagt, die kapitalistische Ökonomie gleicht einer Monarchie, insofern ist Demokratisierungsanliegen natürlich auch, muss diesen Bereich angehen. Es war klar, dass ein grundlegender Transformations- oder auch ein Reformprozess nur stattfinden kann, wenn man mit diesen Institutionen bricht und da was aufmacht. Die Regierung Chavez hat das so gelöst und ich glaube auch ganz erfolgreich gelöst, dass sie gesagt hat, wir brauchen eine neue Verfassung. Und ich würde sagen, obwohl diese Verfassung auch kritisiert worden ist, ist es auf jeden Fall eine demokratisierende Verfassung gewesen. Also ganz anders als die der Länderkunde zum Teil auch kritisiert wird in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es eine Autoritarisierung gewesen ist, die da stattgefunden hat. Im Gegenteil, es werden wichtige partizipatorische demokratische Elemente in die Verfassung übernommen.
Zelig weist darauf hin, dass dieser Transformationsprozess eigentlich sozialdemokratische Reformen beinhaltet, diese aber an den bestehenden Institutionen vorbei, quasi revolutionär durchgesetzt werden mussten. Dann hat man festgestellt, so Zelig, dass man diese Veränderungen mit dem bestehenden Staat nicht umsetzen kann. Man hat dann angefangen, die sogenannten Missionen zu organisieren und damit eigentlich an den Ministerien vorbei regiert. Doch die Wirtschaftskrise 2002-2003 stellte diese außerparlamentarischen Initiativen vor enorme Herausforderungen. Der Entwurf einer neuen Verfassung basiert auf dem Einschluss der bisher sozialpolitisch und ökonomisch ausgeschlossenen Armenschicht. Das bedeutet laut Zelig eine neue Form der Demokratie, die allerdings unter alten Problemen leidet.
Diese extreme persönliche Orientierung an der Figur Chavez ist oft auch erschwert, dass es eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem gibt. Ein weiteres wichtiges Problem ist, dass die Frage der Korruption ja nicht damit in erster Linie zu tun hat, dass da schlechte Staatsbeamte im Amt sind, sondern natürlich auch mit den Strukturen von Parteipolitik und Staat. Und dadurch, dass sich eben die Regierungsparteien von links sich wieder etablieren und festigen, und aber eigentlich in den alten Staat auch wieder reinwachsen, verfestigen sich solche Strukturen auch wieder von neu. Und deswegen ist es auch nicht ganz falsch, selbstkritisch davon zu sprechen, dass sich im Moment auch wieder neue Eliten herausbilden, neue politische und zum Teil auch ökonomische Eliten.
Eine Veränderung dieser Strukturen, so Zelig, kann nur durch die Fortsetzung des Demokratisierungsprozesses erreicht werden, obwohl dieser Prozess noch lange nicht frei von strukturellen Schwächen und wirtschaftlichen Sachzwängen ist. Dennoch kann Venezuela ein Modell von Zukunftsdemokratien sein, in dem die gesellschaftliche Partizipation nicht nur durch Wahlen, sondern auch durch ökonomische, politische und soziale Mitwirkung ermöglicht wird.
Unsere Schwester möge in Frieden ruhen. Aber die Erinnerung an sie macht es uns unmöglich, in Frieden zu leben. Das Echo ihrer Stimme bevölkert unsere Träume und unsere Schritte finden keinen Ort, um sich auszuruhen, so wie ihr herumirrender Körper nicht den Schutz der Erde findet. Ich brauche das Antlitz des Schuldigen, die Hände des Mörders. Die Gerechtigkeit ist von hier geflohen.
Seit 1993 sind in der nordmexikanischen Stadt Ciudad Juárez im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua mehr als 430 Frauen und Mädchen ermordet worden. Immer sind es Frauen und Mädchen aus den allerärmsten Familien, die in Ciudad Juárez entführt und ermordet werden. Bestialisch gefoltert, oft vergewaltigt, werden die geschundenen Körper in die Wüste geworfen. Oft tauchen ihre Leichen auch gar nicht mehr auf. Seit Jahren fordern die Angehörigen der ermordeten Ehefrauen, Töchter, Schwestern und Freundinnen Aufklärung und eine Bestrafung der Schuldigen. Seit Jahren passiert nichts. Ein Teil der Gesellschaft in Ciudad Juárez will von den Morden nichts mehr hören. Andere protestieren gegen die Untätigkeit der Regierung und das vorherrschende Klima der Straffreiheit. So auch die Theatergruppe Telón de Arena aus Ciudad Juárez, die sich im November mit ihrem Stück Antigone, Stimmen, die die Wüste entflammen, auf Deutschlandtour befand. Die mit Preisen ausgezeichnete Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Perla de la Rosa, Mitglied von Telón de Arena, hat die Theaterstücke Antigone von Sophokles, Bertolt Brecht und Jean Anouilh als Vorlage genommen und ein neues Stück geschrieben, das sich mit dem Phänomen der Frauenmorde in Ciudad Juárez auseinandersetzt.
Ich bin eine Frau aus einer Stadt, in der alles aus Sand ist. Seit Jahren befinden wir uns im Krieg. Hier als Frau zu leben, ist gefährlich. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, Schutz unter dem Sand zu suchen, uns mit Sand zu bedecken, um darunter weiterzuleben. Wir müssen uns verstecken, aus dem Blick des Feindes verschwinden.
Die Antigone aus Ciudad Juárez irrt durch die Wüste, um ihre ermordete Schwester zu finden, zu beerdigen und Gerechtigkeit zu fordern, so wie die klassische Antigone von Sophokles ihren toten Bruder gegen den Willen des thebanischen Herrschers und Tyrannen Kreon zu beerdigen sucht und damit gegen seine Willkür rebelliert. Für Perla de la Rosa steht in ihrem Stück vor allem die Auseinandersetzung mit dem Verhalten der Regierung, die in ihrer Antigone ebenfalls durch die Figur des Kreon verkörpert wird, im Vordergrund.
Brecht, Anouilh und Sophokles gaben mir den Anstoß, die Diskussion über die Verantwortung für diese Verbrechen zu eröffnen. Das, was mich vor allem interessiert, ist die politische Aussage des Stücks, nach der die Verbrechen aufgrund der Komplizenschaft und der Versäumnisse der Regierung geschehen. Ich persönlich bestehe darauf, dass es eine große Verantwortung des Staates gibt, dass es eine kriminelle Regierung gibt. Es waren die Gouverneure des Bundesstaates Chihuahua, Patricio Martinez und Francisco Barrios, die während ihrer Regierungszeit durch ihre Ignoranz und ihre Gleichgültigkeit ein Klima der Straffreiheit ermöglicht haben, in dem diese Frauenmorde passieren können.
So wurden unter den Regierungen von Patricio Martinez und Francisco Barrios nicht nur massenhaft Beweise gefälscht oder vernichtet. Mehrfach wurden auch Unschuldige als Sündenböcke präsentiert und ins Gefängnis gesteckt. Die politisch Verantwortlichen, allen voran die beiden Gouverneure, verharmlosten oder verleugneten in ihren Aussagen die geschehenen Verbrechen und diffamierten die Familienangehörigen, die Gerechtigkeit suchten. Im Theaterstück werden die Gouverneure durch den Tyrannen Kreon und seine Ehefrau Eurydike zitiert.
Man spricht von Toten, Hunderten von Toten, von den Kadavern unschuldiger Frauen, die kein anderes Grab als die Wüste haben. Lüge! Von welchen Toten sprechen Sie? Bürger, diese dunklen Stimmen wollen diese große Stadt niederreißen, die wir mit so viel Erfolg aufgebaut haben. Es sind Frauen gestorben, genauso wie thebanische Männer gestorben sind. Aber nicht mehr, als es auch in jeder anderen Stadt auf natürliche Art und Weise passiert.
Die Frauen, die wenigen, die man gefunden hat, lebten im Risiko. Sie führten ein dunkles Leben und wären in jeder anderen Stadt ebenso gestorben. Wir müssen auf unsere Kinder aufpassen, wir müssen auf uns aufpassen. Wir sollten nicht alleine auf die Straße gehen.
Der aktuelle Gouverneur, José Reyes Baeza, so Perla de la Rosa, gehe mit dem Thema etwas sensibler um. Er habe auch Teile des völlig korrupten Polizeiapparats ausgetauscht. Vielleicht sei daher die Anzahl der Morde in der letzten Zeit zurückgegangen. Andererseits traf es in der jüngsten Zeit auch Studentinnen aus besser gestellten Familien und Kinder. Allein im letzten Jahr wurden in Ciudad Juárez 23 Babys und Kleinkinder sexuell missbraucht und ermordet. Fragt man Perla de la Rosa nach den Hintergründen dieser Verbrechen, so verweist sie auf vielfältige und ineinander verwobene Gründe.
Es un monstruo en mis cabezas. Si tuvo al inicio uno o algunos muy definidos criminales.
Es ist ein Monster mit 1000 Köpfen. Mag es am Anfang noch einige genauer zu definierende Mörder gegeben haben. Jetzt hat das Klima der Straffreiheit dazu geführt, dass die Frauenmorde geradezu zu einem kulturellen Phänomen geworden sind. Wir haben es mit einem Nährboden zu tun, dessen unterschiedlichste Zutaten zu diesem Hass auf Frauen und ihrer Ermordung führen. Ein undemokratischer, korrupter Staat, der keine Antworten für die Armen, Frauen und Kinder hat. Es gibt einen großen sozialen Druck. Ciudad Juárez ist eine Stadt, die von den Auswirkungen des neoliberalen Modells und vom Grenzregime zu den USA gezeichnet ist. Dazu gesellen sich die Drogen und die Migranten, die in Ciudad Juárez auf dem Weg in die USA hängen bleiben. Aber die Infrastruktur der Stadt fängt das nicht auf. Es ist eine Stadt ohne Grünflächen, ohne Bildungsangebote und kulturelle Perspektiven. Das Problem besteht also vor allem in einer Stadt und einer Gesellschaft, die ihrer Lebensbedingungen beraubt sind.
De una ciudad y de una sociedad que está despojada de condiciones de vida.
Für Perla de la Rosa ist das ein weltweites Problem. Ansteigende Zahlen von Gewaltverbrechen und Morden an Frauen, zum Beispiel in Guatemala, aber auch in Spanien, bestätigen ihr dies.
Die erste Welt rettet sich nicht. Die Welt insgesamt muss Antworten darauf finden, wie die ärmsten, schwächsten und marginalisiertesten Sektoren in der Gesellschaft leben und zu ihrem Recht kommen können. Das ist das große Thema, das uns alle zusammenführen sollte.
Jürgen Mümken schreibt in der April-Ausgabe der Graswurzelrevolution des vergangenen Jahres, dass Paco Ignacio Taibo Doss mit Die Rückkehr der Schatten dort weitermache, wo er bei dem Roman Vier Hände aufgehört habe. Ihm nach überlagere Taibo geschichtliche Realitäten und Fiktionen so lange, bis die tolldreiste Geschichte von Nazi-Agenten 1941 in Mexiko plausibel erscheint. Das Buch ist nach 15 Jahren Sammeln und 6 Monaten Schreiben 2001 auf Spanisch und 2005 schließlich in deutscher Übersetzung bei Assoziation A erschienen. In Folge hört ihr eine Art Prolog von Taibo persönlich, anhand dessen der mexikanische Schriftsteller einen Versuch wagt, uns zu erklären, warum er so ein verrücktes Buch wie Die Rückkehr der Schatten überhaupt geschrieben hat.
Me gustaría contarles una anécdota.
Möchte ich gerne eine Anekdote erzählen.
Tengo una amiga que trabaja en una oficina del gobierno mexicano.
Ich habe eine Freundin, die in einem Büro der mexikanischen Regierung arbeitet.
Es una oficina horrible. Está dirigida por un burócrata machista que le toca el culo cuando ella pasa.
Der Chef dieses Büros ist ein ekelhafter Macho, der sie immer am Arsch betatscht, wenn sie vorbeiläuft.
Represivo, autoritario, bobo.
Dumm, autoritär und repressiv.
Y además el trabajo en la oficina es muy aburrido.
Und es ist eine ganz langweilige Arbeit in dem Büro.
Y entonces mi amiga le dijo a un doctor que es amigo de los dos, mutuo amigo, un doctor, le pidió que le hiciera un falso certificado médico.
Und deshalb hat diese Freundin dann einen befreundeten Arzt gefragt, ob er nicht ein gefälschtes Gesundheitsattest ausstellen kann.
En el que dice que por razones de salud tiene que ir al baño 8 veces durante la jornada de trabajo.
Wo drin steht, dass sie aus Gesundheitsgründen 8-mal am Tag aufs Klo gehen muss.
Entonces mi amiga le mostró el certificado a su enemigo jefe burócrata.
Dann hat meine Freundin eben ihrem Chef, dem Bürokraten, dieses Attest gezeigt.
Y a lo largo de la jornada se levanta 2 o 3 minutos, 4 minutos y va al baño.
Und dann im Laufe ihres Arbeitstages geht sie dann also immer mal wieder 2, 3, 4 Minuten aufs Klo.
Describamos el baño. Es importante. El baño es un baño de ladrillos blancos, de muy feo, descascarado, con una ventanita en la parte de arriba que te da la sensación de que te están vigilando por ella. No hay papel del baño, claro.
Es wichtig, sich das Bad vorzustellen. Es ist ein sehr hässliches Bad aus weißen Kacheln. Oben gibt es ein kleines Fenster, wo man immer den Eindruck hat, dass einem irgendjemand zuguckt. Und es gibt natürlich kein Klopapier.
¿Qué hace mi amiga en esos 4-5 minutos de reclusión?
Was also macht meine Freundin in diesen 4-5 Minuten, die sie da hat?
Saca de su bolsa un libro, claro.
Natürlich holt sie aus ihrer Tasche ein Buch.
¿Qué lee mi amiga?
Was liest meine Freundin?
Solo lee Fantasy.
Sie liest nur Fantasy.
Por más que he intentado convencerla de que lea otro tipo de cosas, es reacia. Solo lee Fantasy.
Ich hab vergebens versucht, sie von etwas anderem zu überzeugen, aber sie ist da ganz stur, sie liest nur Fantasy-Romane.
Princesas, dragones que escupen fuego, enanos que van por el bosque, sapos encantados.
Prinzessinnen, feuerspeiende Drachen, Frösche, verzauberte Frösche, also was.
He intentado convencerla de que los enanos de Blancanieves son proletarios.
Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass die Zwerge von Schneewittchen Proletarier sind.
En la versión de Walt Disney, cuando los enanos van por el bosque, cantan ay lo, a casa tras descansar, okay?
Also in der Walt Disney Version kommen ja laufen die Zwerge vorbei und singen dann dieses hübsche Liedchen, was Paco gerade vorgemacht hat.
En mi versión cantan el pueblo unido jamás será vencido.
In meiner Version singen sie natürlich El Pueblo Unido.
Pero no, mi amiga solo lee Fantasy.
Aber meine Freundin besteht darauf, sie liest also nur Fantasy.
Para la vieja izquierda, mi amiga está protagonizando un acto de evasión.
Für aus der Sicht dieser alten Linken wäre meine Freundin also jemand, die so einen typischen Akt der Flucht begeht.
Para mí, mi amiga está protagonizando obviamente un acto de liberación.
Und aus meiner Perspektive ist es ganz klar, dass meine Freundin einen Akt der Befreiung vollzieht.
Y cuando crea un mundo alterno al que viajar.
Und wenn sie eine andere Welt schafft, zu der sie dann immer reist,
crea un mundo en el que no tiene acceso el jefe de su oficina.
Schafft sie eine Welt, zu der nicht ihr Bürochef keinen Zugang hat.
Y algún día no lejano.
Und eines Tages, der nicht so weit entfernt ist.
Mi amiga saldrá del baño.
Wird meine Freundin aus dem Klo kommen?
Se echará un buche de gasolina Pemex.
Wird sie einen Schluck nehmen aus einem Benzinkanister?
Tomará un encendedor.
Wird ein Streichholz nehmen?
Lo encenderá.
Und anzünden?
Y hará así y echará un buche de fuego sobre el jefe de su oficina, como los dragones de sus historias.
Und wird Feuer speien und ihrem Chef auf den Feuer auf den Tisch speien, genauso wie die Drachen.
Digo todo esto como prólogo a explicar cómo se me ocurrió escribir una novela tan enloquecida como Retornamos como sombras.
Das alles ist eine Art Prolog, um ein wenig zu erklären, warum ich so ein verrücktes Buch wie Die Rückkehr der Schatten geschrieben habe.
Fue escrita bajo el supuesto de que había que atrapar al lector, desconcertarlo, pescarlo del pelo, no dejar que se te escapara.
Die Voraussetzung war, meine Prämisse war, ich muss den Lesenden so einfangen, dass er nicht wieder fliehen kann, dass er nicht wieder losgelassen wird.
Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Schon in der nächsten Woche gibt es ein neues Onda-Info, diesmal eine Spezialausgabe, die sich ausschließlich mit dem Thema Guatemala beschäftigt. Vor genau 10 Jahren wurden dort nämlich die Friedensabkommen beschlossen, die den 35-jährigen Bürgerkrieg beendeten. Dieses Onda-Info-Spezial zur 10-jährigen Unterzeichnung der Friedensabkommen in Guatemala könnt ihr ab dem 29. Dezember im Netz anhören unter www.npla.de/onda.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.